gewollt heute wieder weitermachen mit dem Johannesevangelium. Im Johannesevangelium werden Geschehnisse eigentlich im Wesentlichen an zwei verschiedenen Orten berichtet. Das eine ist, dass es aus Galiläa, der Region im Norden Israels, der Region, in der Jesus aufgewachsen ist und mit seinen Jüngern umhergeht, Wunder tut und sich als Messias zu offenbaren. Dort sind die bekannten Ortschaften Nazareth, Kana, Kapernaum, deswegen Nazareth, Dinge, die man wahrscheinlich aus der Kindheit kennt. Der andere Ort ist der Tempel in Jerusalem, der Hauptstadt Israels. Und es ist gut, sich vor Augen zu führen, wo ein Ereignis stattfindet, um dann zu verstehen, wie Jesus spricht und mit wem, zu wem er spricht. Im Moment, wir sind jetzt schon bis Kapitel 8 gekommen, ist Jesus zum Laubhüttenfest in Jerusalem, mit der 7 Tage lang in Jerusalem gefeiertes Laubhüttenfest, ein Freudenfest, zur Erinnerung daran, was Gott getan hat, als er das Volk Israel aus der Sklaverei in Ägypten rausgeholt hat. 7 Tage lang Erinnerungen am Ende des Landwirtschaftsjahres, auch so eine Art Erntedank ist dabei, in diesen 7 Tagen Freude. Alle Männer, die können, sind nach Jerusalem gekommen. So hat Gott es angewiesen, also ein vorgeschriebenes Pflichtfest in Jerusalem 7 Tage lang. Und während dieses Festes wurde in einer öffentlichen Zeremonie immer wieder jeden Tag Wasser ausgegossen, Wasser geschöpft, um daran zu erinnern, dass Gott dem Volk Israel prophezeit hatte, für die Zukunft vorausgesagt, sie geistig zu beleben. Dafür steht das Wasser. Das geht zurück auf Jesaja 12, Vers 3, wo es heißt:
Und ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus den Quellen des Heils.
Das ganze Volk wartete auf diese geistige Belebung, symbolisiert oder ausgedrückt hier in Quellen von Wasser. Das wurde öffentlich dort vor Augen geführt in dieser Zeremonie. Und in diesem Zusammenhang, diese Erwartung, das ganze Volk hatte vor Augen, sagt Jesus in Johannes 7, Vers 38,
Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen.
Jesus sagt also, wer mich als den Messias annimmt und an mich glaubt, wer sich mit mir identifiziert, aus dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Lebendiges Wasser ist die hebräische Standardformulierung für Quellwasser. Jesus sagt also, ihr werdet zur Quelle von Wasser werden. Klar, dass das bildlich ist, und dass sie verstanden haben, es geht hier um geistige Belebung. Dort aus diesem Vorspann, was sie eben erklärt, aber aus der Wasserschrifttradition. Da Johannes aber ja nicht nur für Juden schreibt, sondern für die ganze Menschheit, erklärt er das, sie werden nochmal im folgenden Vers, Vers 39.
Das sagt er aber von dem Geist, den sie empfangen sollten, welche an ihn glauben. Denn der Heilige Geist war noch nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht war.
Ja. Hier erklärt Johannes das. Jesus sagt voraus, wer mich als den Messias annimmt, wer sich durch Glauben mit mir als den Messias identifiziert, der wird geistig belebt, der wird den Heiligen Geist bekommen. eigentlich wollte es gar nicht so. Das haben sie ja gedacht und daraufhin gearbeitet, diese geistige Bewegung. Warum nehmen sie ihn nicht an? Das Problem war, die religiösen Führer hatten gesagt, Jesus ist nicht der Messias. Obwohl er alles getan hat, genau das, wie der Messias im Alten Testament angekündigt war, hatten sie gesagt, er ist es nicht, weil er nicht ihren Vorstellungen entsprach und dem, was sie dachten, und auch ihre Macht natürlich in Frage stellt. Deswegen haben sich die meisten Leute, die Masse hat nicht getraut, Jesus als den Messias anzunehmen. Jesus offenbart das, was in den Herzen stattfindet, hat er schon vorher. Kapitel 5, Vers 44, dort heißt es.
Kein Wunder, dass ihr nicht glauben könnt, denn bei euch will ja nur einer vom anderen Anerkennung bekommen. Nur die Anerkennung bei dem einbaren Gott sucht ihr nicht.
Es ist den Menschen damals, dem Volk Israel, also wichtiger gewesen, was die anderen, was die religiöse Führung oder die Gesellschaft von ihnen denkt, war ihnen wichtiger als das, was Gott von ihnen denkt. Die geistlichen Führer, wir können sagen, die Influencer der damaligen Zeit, haben gesagt, Jesus ist nicht der Messias. Und deswegen hat die Masse sich nicht getraut zu sagen, ja, der ist der Messias, ich nehme ihn an, ich identifiziere mich damit. Und auch in Kapitel 7, was wir eben gelesen haben, stellt Jesus die Einladung, sagt, er ist das Leben, wie ihn annimmt, bekommt Leben. Aber sie nehmen es nicht an, das endet sogar mit dem traurigen Vers, das Kapitel. Und so ging jeder in sein Haus. Also sie nehmen Jesus nicht an, sondern sie gehen lieber weg. Hier ist natürlich das Steinhaus gemeint, jeder ging nach Hause. Aber wir wissen aus dem Neuen Testament und insgesamt, wie wir darüber nachdenken, dass jeder Mensch für sein Lebenshaus selber verantwortlich ist. Da können alle religiösen Machthaber und Influencer dieser Welt sonst was denken und sagen, ich bin ganz persönlich für mein Leben verantwortlich. Somit ist es eigentlich so traurig, dass es ist, dass die meisten ihn ablehnen, aber auch mutmachend, ich bin persönlich für mich verantwortlich. Ich kann für mich allein entscheiden, ob ich Jesus als Messias annehme oder nicht. Weiter heißt es dann im nächsten Satz, genauso kurz, Jesus aber ging an den Ölberg. Damit will uns Johannes nicht sagen, dass der Ölberg das Haus Jesu ist, sondern er erinnert uns mit dieser Formulierung an eine Begebenheit, wo Gott auch aus dem Tempel wegging, an den Ölberg und von Ölberg dann aufgefahren ist in den Himmel, von der Erde weg. Damals symbolisiert durch die Herrlichkeitswolke, weggegangen aus dem Tempel auf den Ölberg, kurz bevor die Babylonier den Tempel und Jerusalem den Erdboden gleich gemacht haben, zerstört haben, ist Gott symbolisch von dieser Erde vom Volk Israel weggegangen. Jesus ist jetzt auch abgelehnt worden, mehrfach, und geht aus dem Tempel zum Ölberg. Aber, und das haben wir letztens auch schon gesehen, er geht von Ölberg nicht in den Himmel, sondern er geht erstmal zurück in Jerusalem, um dort für Sünder am Kreuz zu sterben, stellvertretend. Er wird am dritten Tag auferweckt, von Gott bestätigt. Er ist der Messias. Gott nimmt dieses Opfer an. Gott weckt ihn von den Toten auf. Dann erst geht Jesus zum Ölberg und wird von dort in den Himmel aufgenommen. Aber, Unterschied zu damals, jetzt kann jeder, der Jesus als den Messias im Glauben aufnimmt und sich persönlich mit ihm identifiziert, und er geht davon, ob Gott nun gerade in Person hier auf Erde ist oder nicht, mit Gott versöhnt werden. Also die Botschaft Jesu ist etwas völlig anderes, geht weit über das hinaus, was bisher war in dem Gesetz. Wir gucken nochmal weiter. Gesetz, offenbart durch Mose, sagt, wie wir sein sollen. Gott hat uns Menschen geschaffen, um ihn wiederzuspiegeln, sein Wesen auf dieser Erde. Deswegen muss er uns sagen, wie wir sein sollen. Das Problem ist, wenn einer uns sagt, wie wir sein sollen, erzeugt das Gegenwind in uns. Wir wollen nicht, dass jemand uns sagt, wie wir sein sollen. Bei Kindern wird das oft gezeigt. Wir Erwachsene haben gelernt, das ein bisschen zu verstecken und das anders zu machen. Man merkt unseren Gegenwind. Manchmal ja, aber oft nicht so direkt. Sehr modern ist es deswegen zu sagen, weil wir das nicht wollen, dass jemand uns etwas vorschreibt, dass man sagt, wir können gar nicht wissen, ob es Gott gibt. Und damit ist es natürlich sinnvoll zu sagen, dass sich irgendjemand widerspiegeln muss. Ganz mutige sagen sogar, es gibt gar keinen Gott. Ja, aus der Motivation, ich muss nicht tun, was er sagt. Wenn es keinen Gott gibt, kann ich machen, was ich will. Die Gnade, die durch den Messias geoffenbart wird, ist etwas völlig anderes. Die Gnade führt dazu, wenn ich sie richtig verstehe, dass ich nicht mehr sage, du sollst, sondern ich will. Ich will das tun. Ich will Gott widerspiegeln. Ich will Gottes Willen tun. Und die Gnade befähigt auch dazu. Haben wir eben gesehen, der Heilige Geist wird dem gegeben, der sich mit Jesus identifiziert. Wer das tut, bekommt den Heiligen Geist und Gott wirkt in ihm das Wollen und auch das Vollbringen. Dieser Übergang, Gesetz, Erweiterung jetzt, die Gnade, die völlig neue Botschaft, kommt durch den Messias, ist jetzt ausgerückt, der Messias hat sich offenbart, jetzt ist er in Jerusalem und will auch den Gesetzeslehrern, den gesetzesgläubigen Juden vor Ort klar machen, die Gnade ist mehr, ich will euch beleben. Und das tut er, und das wird jetzt in der spannenden Situation sichtbar. Die Gesetzeslehrer bringen eine Frau, die sie beim Ehebruch ertappt haben, gegen das Gesetz. Am Rande gesprochen, dem Mann, der zugehören muss, bringen sie übrigens nicht. Das zeigt, dass sie irgendwie Unterschiede machen. Also, auch wenn es hier nach Gesetz aussieht, so ganz halten die Gesetzeslehrer die geistige Autorität sich nicht an das Gesetz. Aber das soll heute nicht unser Thema sein. Das Gesetz gilt für diese Frau und Jesus macht es jetzt klar, wie er damit umgeht. Diese Frau ist nach dem Gesetz von den Gesetzeslehrern, von Autoritäten zum Tode verurteilt. Soll sterben. Und es ist schon eine ganze Menschenmenge da, um sie zu steinigen und das Todesurteil auszuführen. Was macht Jesus nun? Wie kriegt ihr das hin, dass diese Frau nicht gesteinigt wird, nicht stirbt und verloren ist, sondern Jesus ist ja gekommen, nicht um uns zu richten, sondern um uns zu retten. Er möchte auch diese Frau retten. Wie macht er das? Er schreibt etwas in den Sand. Das führt dazu, dass sie umschieden den Weg gehen und er auf einmal mit der Frau allein dort steht. Und dann sagte er, Vers 711,
da richtete sich Jesus auf und da er niemand sah als die Frau, sprach er zu ihr, Frau, wo sind jene, deine Ankläger? Hat dich niemand verurteilt? Sie sprach, niemand, Herr. Jesus sprach zu ihr, so verurteile ich dich auch nicht. Geh hin und sündige nicht mehr.
Was wird diese Frau empfunden haben? Eben noch wurde sie von den anerkannten Autoritäten der Gesellschaft zum Tode verurteilt. Eine reißende Menge war da, wollte das Todesurteil ausführen. Sie kommen zu Jesus, ein Mann, der offenbar Autorität über die Autoritäten der Gesellschaft hat, und auf einmal sind sie alle weg. Keine Todesgefahr mehr für die Frau. Und jetzt sagt dieser Mann, vor dem alle sich unterordnen, ich verurteile dich nicht. Wir können uns vorstellen, dass die Frau ziemlich erleichtert sein muss. Und dann sagt Jesus hier, die Anweisung, gibt dir die Anweisung, geh hin und sündige nicht mehr. Ist es einfach Schwamm drüber? Was soll's? Kommt nicht so drauf an. Die überlegen, dass diese Frau, die eben noch getötet werden sollte, jetzt von Jesus diese Anweisung kriegt, nicht verurteilt wird. Können wir uns gut vorstellen, dass die Frau nicht im Gegenwillen war, wie das Gesetz erzeugt, sondern dass sie schon den Willen dieses Mannes tun wollte. Aber wie sehr sie sich auch anstrengt und wie sehr du und ich uns anstrengen, wir schaffen es nicht, dem Gesetz, dem Anspruch Gottes zu entsprechen, egal wie toll wir wollen, weil die Natur der Sünde in uns ist. Wir schaffen es nicht, sündlos zu leben. Wir haben es beim letzten Mal diese Dreiteilung des Menschen wahrgeführt. Der Mensch ist eine Einheit aus Leib, Seele und Geist. Das Gesetz, was von außen kommt, sagt uns, wie wir sein sollen. So wie Gott. Aber es wirkt auf den Leib ein, es wirkt von außen ein. Wir brauchen eine Veränderung von innen. Genau die bietet Jesus an. Er bietet den Heiligen Geist an. Er will durch seinen Geist in uns Menschen wohnen, um uns von innen heraus zu verändern. Das ist das, was Jesus vorhat. Warum wird denn das Gesetz? Ist das Gesetz nicht überholt und unnötig? Auch das haben wir gesehen, das Gesetz ist nicht unnötig, Römer 3, Vers 20.
Weil aus Werken des Gesetzes kein Fleisch für ihn gerechtfertigt werden kann. Denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde.
Das Gesetz ist dafür da, um die Sünde zu erkennen. Durch das Gesetz sehen wir, wie Gott ist und wie Menschen sein sollen. Leider haben die Gesetzeslehrer, die Pharisäer, daraus gemacht, dass man nur bestimmte Teile einhält des Gesetzes, vor Gott gerecht wäre. Das stimmt natürlich nicht, aber zu ihrer Vorstellung. Durch Werke bestimmte Teile des Gesetzes gerecht zu werden. Aber das war nie der Fall, war von Gott nicht so gedacht. Gericht ist nicht dafür da, vor Gott gerecht zu werden, das geht nicht, sondern um zu wissen, wie Gott ist und wie wir sein sollen. Wir brauchen mehr, wir brauchen die Erneuerung von ihm, wir brauchen Gnade. Und die wird in Epheser 2, Vers 8 beschrieben.
Denn aus Gnade seid ihr errettet, durch den Glauben, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es.
Wir brauchen den Heiligen Geist, wir brauchen die geistige Belebung, die Befähigung. Ohne die können wir gar nicht so leben wie Gottes will. Und das geht nur durch das stellvertretende Opfer Jesu. Nur so können wir gerecht werden, an die verantwortlichen Glauben, an ihn als den Messias identifizieren und die Gabe Gottes empfangen. Jetzt machen wir weiter. Johannes 8, Vers 12.
Nun redete Jesus wieder zu ihnen und sprach: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben.
Jesus sagt den einfachen Satz: Ich bin das Licht der Welt. Und jedem, der das liest, ist klar, Licht, später steht hier was von Finsternis, es ist bildhaft gebraucht. Aber was bedeutet das konkret? Was heißt das, dass Jesus das Licht ist? Und was heißt Finsternis? Warum spricht Jesus hier nicht Klartext und präzise? Das hat er vorher doch auch getan, früher. In dem Moment, wo die religiöse Führung gesagt hat, Jesus ist nicht der Messias, obwohl er genau die Dinge getan hat, die immer für den Messias angekündigt waren, hat Jesus von Klartext zum Gleichnis umgestellt. Jetzt spricht er in Gleichnissen. Warum? Damit die hören wollen und darüber nachdenken, durch den Heiligen Geist das aufgeschlossen kriegen und verstehen. Und die ihn abgelehnt haben, wie zum Beispiel die Schriftgelehrten, überhaupt nichts mehr verstehen. Deswegen schaltet Jesus von Klartext zum Gleichnis. Also müssen wir, wenn wir solche symbolischen, gleichnishaften Dinge lesen, darum beten, dass wir das verstehen, was Gott uns damit sagen will, was Licht und was Finsternis eigentlich bedeuten. Zum Glück haben wir das ganze Neue Testament und können nachgucken und sehen, können da forschen, was Licht und Finsternis bedeuten. Licht steht für das Wesen Gottes, geoffenbart in dem Gesetz durch Mose, der Repräsentant. Zusammengefasst, wir sollten den Vater lieben und den Nächsten wie sich selbst, vorgelebt durch den Messias. Licht steht für das Wesen Gottes. Licht, Gott ist Licht. Finsternis ist klar, wenn man das erstmal identifiziert hat. Finsternis ist das Gegenteil von Gott, ist das Wesen der Sünde und ist die Natur, die Grundeinstellung von uns Menschen. So sind wir. Wenn Jesus nun sagt, er ist das Licht und vorangeboten hat, wer mich als den Messias annimmt, der bekommt den Heiligen Geist, der wird befähigt, das zu tun, was Gott will, der wird also quasi auch zum Licht, der bekommt ein Stück weit Befähigung, geistige Belebung, Wiedergeburt, neues Leben aus Gott. Dann ist klar, um Gottes Wesen überhaupt in dieser Welt widerspiegeln zu können, brauchen wir den Heiligen Geist, brauchen wir die Identifikation mit Jesus Christus als Messias. Wir müssen ihn annehmen. Ja, diese einfache Darstellung der Frau gegenüber, er sagt, ich verurteile dich nicht, geh hin und sündige nicht mehr. Spielt darauf an, ob wir sündigen wollen oder nicht. Es liegt an uns, den Willen zu haben, die Entscheidung zu treffen, ich will Gottes Willen entsprechen, ich will nicht mehr sündigen. Auch wenn ich es nicht kann. Ich brauche die Gnade, ich brauche den Heiligen Geist, der Ausschlag. Wir lesen nochmal eine Stelle, Johannes 12, wo das klar gemacht wird, wie Jesus sagt.
Ich bin als Licht in die Welt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibt. Und wenn jemand meine Worte hört und nicht glaubt, so richte ich ihn nicht. Denn ich bin nicht gekommen, um die Welt zu richten, sondern damit ich die Welt rette.
Und im nächsten Vers sagt er,
wer mich verwirft und meine Worte nicht annimmt, der hat schon seinen Richter. Das Wort, das ich geredet habe, das wird ihn richten am letzten Tag.
Das Wort, das Jesus geredet, das ist das offenbarte Gesetz. Das ist der Maßstab, der gilt. Ob wir ihn annehmen oder nicht. Nachdem werden wir gerichtet werden, ob wir wollen oder nicht. Das gilt sowieso. Jesus ist zusätzlich dazu gekommen, um jetzt die Befähigung, das Leben anzubieten. Wer ihn annimmt, kann gerettet werden, indem er Gott widerspiegelt und die Gerechtigkeit Jesu zugerechnet bekommt. Wer Jesus nicht annimmt, bleibt in seiner Unfähigkeit und wird gerichtet am letzten Tag. Ja, gehen wir zurück zu Johannes 8, die Pharisäer, die Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt, ihr müsst mich annehmen, Klartext. Fang an zu diskutieren. Lehn das ab. Nehmen Jesus nicht als den Messias an. Wir können jetzt heute Morgen nicht ganz Kapitel 8 durchgehen. Ich empfehle euch das eine ruhige Minute selber zu durchdenken. Ich möchte nur zwei Verse nehmen und das zusammenfassen, was Jesus den Pharisäern sagt. Vers 47.
Wer aus Gott ist, der hört die Worte Gottes. Darum hört ihr nicht, weil ihr nicht aus Gott seid. Aber ich kenne ihn und halte sein Wort.
Ja, und 55. Die Pharisäer wollen Gottes Wort nicht hören. Sie halten sie nicht an das Alte Testament. Sie nehmen Jesus nicht als den Messias an, sondern lehnen ihn ab. Jesus aber kennt nur Gottes Wort, er hält sich auch daran, er tut das, er sündigt nicht, er ist sündlos. Und dieser sündlose Mensch stirbt stellvertretend für Sünder, damit denen dann die Gerechtigkeit, die er hatte, zugerechnet werden kann durch den Glauben. Das ist die Gnadenbotschaft. In Christus. Die Frage heute Morgen an dich ist, hast du für dich persönlich Jesus Christus als den Messias, als Gott erkannt? Oder folgst du den Influencern der Gesellschaftsmeinung, die sagt, das ist alles Quatsch, wir wollen das nicht. Wir wollen nicht, dass jemand sagt, wie wir sein sollen. Hast du für dich Jesus Christus als den Messias erkannt? Bist du durch den Glauben an ihn, mit ihm eins geworden und somit Licht geworden? Bist du von Gott befähigt? Hast du den Heiligen Geist empfangen? Jesus bietet das an. Und er kann dann durch Paulus sagen, für diejenigen, die sich mit Jesus Christus identifiziert haben durch den Glauben, zum Beispiel in Epheser 5, Vers 8.
Denn ihr wart einst Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht, in dem Herrn wandelt als Kinder des Lichts.
Derjenige, der sich mit Christus identifiziert hat, war einst Sklave der Sünde. Jetzt aber durch Christus ist er Licht, ist befähigt, Gottes Wesen wieder zu spiegeln, Gottes Willen zu tun. Und dann die schlichte Aufforderung, menschlich Zeit, dann wandelt auch als Kind des Lichts. Was ist der Unterschied zwischen Gesetz und Gnade? Ich hoffe, es ist ein bisschen ermutigend. Vielleicht muss man noch ein bisschen drüber nachdenken.